Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Wir berichten vom ersten Preview-Tag der Art Cologne vor dem Hintergrund unserer großen Recherche über das Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur. Denn davon haben auch Galeristen und Messen ungeprüft profitiert. Fragen wir also den Messechef. Hätte die Art Cologne auch ohne dieses Geld stattfinden können?
Die Messe stand auch komplett. Also die Auswahl der Galerien und das Bewerbungsverfahren hat schon stattgefunden, als wir dann mitbekommen haben, dass wir noch Förderung bekommen. Und wir haben die Förderung nicht bekommen, die Aussteller der Messe haben das bekommen.
Heißt aber wohl, es wäre auch ohne gegangen. Daniel Hug, Direktor der Art Cologne. Der Schriftsteller und Präsident des ukrainischen PEN, Andrei Kurkov, hat am Abend mit einer bewegenden Rede das Literaturfest München eröffnet. Mit uns spricht er darüber, warum die ukrainische Literatur im westlichen Europa noch immer ein blinder Fleck ist. Wir sind bei einer Theaterpremiere in Berlin und einem Opernabend in Wien und es gibt neue Filme dieser Woche, darunter eine japanische Rockoper als Animationsfilm. Bis Sonntag präsentiert die Kölner Kunstmesse Art Cologne rund 190 Galerien und Händler. Der heutige erste Messetag war der Presse und geladenen Gästen vorbehalten und dazu gehörte auch unser Kollege Thorsten Janschek. Im Gepäck hatte er die umfangreiche Deutschlandfunk-Kulturrecherche zur Kulturmilliarde. Wir haben ja seit gestern an vielen Stellen hier im Programm darüber berichtet. Es geht um das Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur. 100 Millionen Euro daraus sind in den Bereich bildende Kunst geflossen. Gefördert wurden auch Galerien und Kunstmessen, ohne dass deren tatsächlicher Bedarf überprüft wurde. Reden wir konkret über die Art Cologne, Thorsten Janschek. In welcher Weise hat auch die älteste und wichtigste Kunstmesse Deutschlands von Neustart Kultur profitiert?
Naja, sie hat auf jeden Fall unmittelbar davon profitiert, dadurch, dass die Stände günstiger waren für die Aussteller und Ausstellerinnen, nämlich 30% günstiger. Das ist die Förderlinie, die von Neustart Kultur da reingeflossen ist in die Art Cologne.
Das heißt, die Galeristen haben doppelt profitiert, indem sie für sich selbst als Galerie Förderhilfen beantragen konnten, aber eben diese Zuschüsse zu den Standmieten bekommen haben. Der Galerist Christian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler, der hat das ja gestern Abend hier in Fazit umfangreich verteidigt. Aber es bleibt eben die Frage, ob Galerien und Messen tatsächlich ohne das Fördergeld dicht gemacht worden wären, dicht gemacht hätten und ob man Künstlerinnen und Künstler nicht auf andere Weise hätte besser unterstützen können. Was gab es dazu heute auf der Art Cologne von anderen Galeristen für Reaktionen?
Naja, erstmal wird man natürlich nicht mit offenen Armen empfangen, wenn man diese Studie oder unsere Recherchen im Gepäck hat. Trotzdem habe ich mit ganz, ganz vielen Galeristen und Galeristinnen gesprochen, die alle gesagt haben, dass sie das Geld gebraucht haben. Und wenn man dann nachfragt, wofür sie es denn eigentlich wirklich gebraucht haben, die Förderungsmittel, dann sagen sie, ja, um das an unsere Künstlerinnen und Künstler weiterzugeben. Das haben sie nämlich fast vollumfänglich, zumindest bei bestimmten Förderlinien gemacht, um bessere Ausstellungen zu machen. Aber wenn man nachgefragt hat, ist es immer wieder so gewesen, dass, wenn man sagt, ja, aber hättet ihr dicht machen müssen, wenn ihr die Förderung bekommt? Da habe ich ehrlich gesagt kaum jemanden gesehen, der da gesagt hat, naja, da hätte ich dann mich deutlich verkleinern müssen oder sowas, aber das ist eigentlich nicht vorgekommen. Das hat sich bei mir sozusagen nicht in meinen Gesprächen offenbart. Was man natürlich dann merkt, ist, dass da eine große Frage auch der Anerkennung der Arbeit, die Galerien machen, das ist ja eine wichtige Säule im Kunstleben, ist, dass das plötzlich dann jetzt vielleicht durch so eine Recherche auch in Frage gestellt wird. Das ist aber gar nicht der Sinn dieser Recherche, das in Frage zu stellen. Diese Arbeit ist wunderbar und ist total wichtig für das ganze Kunstsystem. Es ändert nur nichts an dem Befund, dass, wenn es ums pure Überleben geht, diese Förderung nicht immer nötig gewesen ist. Mehr haben wir ja nicht behauptet.
Haben die Galeristen denn Ideen dazu, wie man das besser machen könnte?
Ja, ich habe zum Beispiel beim Düsseldorfer Galerist Rupert Farb gestanden und mit ihm darüber gesprochen. Und da hörte man dann schon, ja, vielleicht ist das nicht das optimale Förderinstrument gewesen, das die da gebracht haben.
die beste Förderung für Galerien wäre der Ankauf von Kunst. Denn dann gibt man ja auch der Gesellschaft was zurück, nämlich die Kunst. Und die Künstlerinnen und Künstler hätten was davon. Und in den Museen, das klaffen ja riesen Sammlungslücken, weil ganze Generationen nicht gesammelt wurden in den letzten Jahrzehnten, weil die Ankaufsetats der Museen runtergekürzt wurden. Und das wäre eine wunderbare Möglichkeit gewesen, bergauf zu beschleunigen, in einer Pandemie Gas zu geben und zu sagen, jetzt erst recht, jetzt kaufen wir Kunst. Und da hätten wir unsere Arbeit weitermachen können. Wir hätten die Kunst der Gesellschaft zurückgeben können. Die hätten was bekommen für ihr Geld. Jetzt haben wir halt Technik bestellt bei Amazon. Ist auch schön, aber mehr hätte gezielter helfen können. Völlig richtig.
Ja, und das, da sieht man halt, wie der Bund vielleicht auch ein falsches Instrument gewählt hat. Das ist jetzt kein Versagen der Kunsthändler und Kunsthändlerinnen, sondern tatsächlich auch eine Anfrage an die Politik, ob es das Instrument kannten sie ja. Es gibt ja einen Bundesankaufsetat und der wurde auch in der Pandemie, also durch Neustadt Kultur, auf 2 Millionen hochgesetzt, also vervierfacht für die Zeit. Also insofern war das Instrument bekannt und die Folgen davon sind toll. Ich war gerade in Chemnitz und habe eine Ausstellung aus diesen Neustadt Kultur Bildern gesehen. Wirklich klasse.
Wir wollen nicht nur über die wirtschaftlichen Aspekte reden, sondern natürlich auch über die Inhalte dieser Art Cologne. Sind die wieder auf dem Vorkrisen- oder Vor-Corona-Niveau?
Ja, das auf jeden Fall. Also es war eine
getoppt, oder wie?
Es war eine irre tolle Stimmung. Also die Leute haben sich richtig gefreut, dass sie sich wieder real begegnen können und dass sie der Kunst begegnen können. Die Galeristen haben geklotzt, kann man ganz deutlich sagen. Ja, es waren also wirklich gute Werke, wichtige Werke zu sehen. Und insgesamt hat die Messe ein neues Layout bekommen. Also sie sah ganz anders aus. Nämlich man hat sie luftiger gemacht. Vielleicht nicht nur wegen der Corona-Sachen, sondern tatsächlich, die Stände sind so aufgebaut, dass man einen Parcours hat. Also auf dem Teppich sind 2 Linien für jede Halle, eine innere und eine äußere. Und da ist man wie so auf so ein Gleis gesetzt und wandelt dann rum, muss sich gar nicht mehr Gedanken machen, ob man in der Gasse und in der Gasse schon gewesen ist, sondern man geht einfach diesen einen Ring und dann den anderen Ring, klingt vielleicht ein bisschen schematisch, aber so kommt man an jeder Galerie vorbei. Das ist wirklich ganz toll gewesen. Und die Stimmung war insgesamt super. Mir war es dann am Ende fast zu bling-bling-artig. Ich habe zu viel gesehen, sodass ich mich ein bisschen auf die doch reduzierteren und konzeptuelleren Stände konzentriert habe und habe da ganz tolle Entdeckungen machen können.
Ja, die wollen wir natürlich hören.
Ja, zum Beispiel gibt es eine norwegische Galerie, Opdal heißt die, und die zeigt einen Künstler, der heißt Dag Erik Elgin. Und im Grunde genommen sieht man von dem nur so Registerkarten über Bilder. Also da steht dann also eine weiße Fläche draufgedruckt, ein Druckbuch, Buchstaben, Richter, Gerhard, Onkel Rudi, dann die Größe des Bildes, dann wo es verkauft worden ist und allesamt, das ist eine ganze Reihe von diesen Registerkarten hängen da an der Wand und wenn man da unten drauf sieht, sieht man Kölner Kunstmarkt 1967 und weiß, das ist eine kleine Verbeugung vor dem Vorgänger der Art Cologne, nämlich die ganzen Bilder, die da sind, sind in alle Welt verstreut, Onkel Rudi ist glaube ich in Tschechien irgendwo gelandet, von Gerhard Richter und diese ganzen Bilder waren mal auf dem Kölner Kunstmarkt zu haben. Also wirklich eine ganz schöne Angelegenheit.
Thorsten Janczek über die Art Cologne und Reaktionen auf unsere Neustadt Kulturrecherche. Die können Sie online noch nachlesen, jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de. Und am Samstag wird sich Thorsten Janczek nochmal ausführlich mit der Kulturmilliarde befassen in unserer Sendung Tacheles um 17.30 Uhr. Für heute besten Dank.
Fazit.
Der Schriftsteller Andrei Kurkov ist gebürtiger Russe, aber ein Bürger der Ukraine. Ukrainisch ist eine der, ich glaube, 11 Sprachen, die er spricht. Als Autor und Präsident des ukrainischen PEN hat Andrei Kurkov heute Abend mit einer Rede das Literaturfest München eröffnet. Am 28. November wird er dort dann mit dem diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet, vor allem für sein Tagebuch einer Invasion. In der Jurybegründung heißt es, Andrei Kurkov habe es sich zum Ziel gesetzt, gegen das weit verbreitete Unwissen über die Geschichte und Kultur der Ukraine anzukämpfen. Unwissen, auf das er in den westlichen Gesellschaften stoße. Und genau darum ging es auch heute Abend in seiner Eröffnungsrede. Ich konnte kurz danach mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Kurkov.
Guten Tag.
Ja, woran liegt das, dass man im westlichen Europa, auch wir hier in Deutschland, immer noch viel zu wenig über die ukrainische Literatur und Kultur wissen?
Ich denke, dass die Europäer wie auch manchmal Amerikaner und in Lateinamerika, die Leute wissen sehr viel über russische Kultur und russische Literatur und oft denken, dass aus diesem Gegend, aus Territorium des ehemaligen Sowjetunion, kommt nichts außer russischer Kultur. Und das ist Hauptgrund, ich glaube, weil Russland hat sehr viel Geld immer in Promotion seiner Kultur und seiner klassischen Literatur investiert, die andere neue Länder wie Ukraine, Weißrussland und Moldawien konnten das nicht machen. Sie hatten nicht genug Geld, sie hatten kein Öl und Gas zu verkaufen.
Vor allem in den 1920er und 30er Jahren muss es eine besonders interessante Welle der neuen ukrainischen Literatur gegeben haben, allesamt bei uns unbekannt, weil sie nie ins Deutsche übersetzt wurden. In der Ukraine, sagen Sie in Ihrer Rede, spricht man von der hingerichteten Renaissance. Warum würde es sich lohnen, diese Autorinnen und Autoren ja auch mit 100 Jahren Verspätung endlich zu übersetzen?
Ja, ich muss sagen, dass in sowjetischer Zeit diese Geschichte waren verboten. So, man wusste auch nicht viel über ganze Generation ukrainischer Schriftsteller, Dramatiker und Dichter, die alle wohnten zusammen in einem großen Haus, das hieß Das Wort in Kharkiv, als Kharkiv die Hauptstadt von Ukraine war. Und dann praktisch alle waren verhaftet in 1937, 38. Sie waren verhaftet und nach Gulag geschickt, wo in der Nähe von Sandormoch im Norden Russlands waren sie erschossen. Und die ganze Generation, ich meine ungefähr 100 wunderschöne, brillante, talentierte Leute, die wunderschöne Gedichte und Prosa Texte geschrieben. Nur nach Unabhängigkeit, nach 1991, ihre Texte waren erstmal manchmal auf Ukrainisch veröffentlicht. Und bis heute, diese Generation bleibt im Westen unbekannt. Aber langsam, ich denke, sie werden auch übersetzt und auch die deutsche Leser hoffentlich werden diese Texte selbst lesen.
Ein Anliegen des Literaturfests München ist es, in diesem Jahr den Blick auf den östlichen Teil Europas zu schärfen, die Geschichte Mitteleuropas neu zu erzählen. Ihre Schriftstellerkollegin Tanja Maljatschuk hat dafür prominente Gäste eingeladen, darunter viele aus der Ukraine. Was ist Ihnen, Herr Kurkow, denn besonders wichtig, wenn es jetzt um eine neue Erzählung Mitteleuropas geht?
Ja, eigentlich, das ist wahr, dass nicht nur ukrainische Literatur bleibt unbekannt, speziell klassische ukrainische Literatur, aber die Literatur unserer Nachbarländer und bulgarische Literatur oder moldawische Literatur. Und ich bin sehr froh, dass zum Beispiel Georgi Gospodinov kommt aus Bulgarien, obwohl er ist schon mehr bekannt als die andere. Aber über diese Kulturen, diese Literaturen zu reden, ist sehr wichtig. Einfach auch Münchner Leser mehr neugierig zu machen, dass sie selber werden später diese neue Literaturen und über was die Schriftsteller in diese Länder schreiben, entdecken.
Es ist ja bitter, dass erst die russische Invasion die Ukraine in diesem Jahr so in den Fokus gerückt hat. In Ihrer Rede heute Abend haben Sie auch sehr bewegend an viele Intellektuelle aus der Region um Kharkiv erinnert, die in diesem Krieg verschleppt oder eben ermordet worden sind. Die Liste der gestorbenen Kulturschaffenden, die ist lang. Das sind Kollegen, Freunde, Wegbegleiter von Ihnen. Verstummt durch diesen Krieg auch ein großer Teil der ukrainischen Literatur der Gegenwart?
Nein, aber ich muss sagen, dass es geht nicht nur um Region Kharkiv. Es gibt Opfer unter Kulturschaffenden in Region Kiew und in Donbass natürlich, ja. Und der Krieg selbst eigentlich macht sozusagen nicht Schweigen, aber ändert die literarische Szene. Die Prosa-Autoren hören Romane zu schreiben auf. Jetzt eigentlich fast alle meine Kollegen schreiben Tagebücher und Artikel und Essays über was passiert in Ukraine. Das heißt, dass in Kriegszeit weniger Romane sind geschrieben und mehr publizistische Werke. Aber natürlich ja, man wird ungefähr 30 Dichter und Prosaautoren und Übersetzer erinnern, die sind jetzt als Opfer der russischen Aggression gefallen sind.
Sie erinnern auch daran, dass hunderte russische Schriftstellerinnen und Schriftsteller den Krieg gegen die Ukraine in offenen Briefen unterstützt haben. Das ist also auch ein Krieg, der tief in die Kulturen hineinragt. Wie lässt sich diese Kluft zwischen russischen und ukrainischen Intellektuellen überhaupt jemals wieder überwinden? Also man hofft ja irgendwie immer auf ein Friedensbündnis über die Kultur. Daran können Sie vermutlich nicht mehr glauben.
Leider nicht. Eigentlich 99% der ukrainischen Intellektuelle und Schriftsteller werden nie auf eine gleiche Bühne mit russischen Intellektuellen auftreten. Und natürlich ja nach diesen offenen Briefen vertrauen ukrainische Literaten und Intellektuelle in russisches Liberalismus nicht mehr.
Ein großes Thema für das Verständnis der Länder Mittel- und Osteuropas ist die Diktaturerfahrung. Morgen Abend werden Sie gemeinsam mit Hertha Müller an einer Veranstaltung teilnehmen unter dem Motto »Jede Diktatur stiehlt einem das Leben«. Sie sind ja beide in Diktaturen aufgewachsen, Hertha Müller in Rumänien, Sie selbst in St. Petersburg geboren, dann in Kiew aufgewachsen. Wie haben Sie, Andrei Kurkov, im Unterschied zu Hertha Müller in Ihrem Schreiben auf die Erfahrungen der Diktatur reagiert?
Ja, vielleicht. Ich liebte eigentlich immer Schwarzhumor und Zynismus als Instrumenten, damit man kann solche Situationen beschreiben. Und ich war in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Humor war auch eine Waffe. Und die Witze, auch politische Witze, die erzählt waren, waren nicht nur Waffen, aber auch Grund für einige Leute, ins Gefängnis zu gehen. Und diese Gewohnheit, eigentlich satirische Texte über politische Diktatur zu schreiben, hat mir sehr viel beeinflusst, so dass ich auch nach der Wende weiter mit viel Humor über ernste und seriöse Themas schreibe.
Andrei Kurkov, Schriftsteller und Präsident des ukrainischen PEN. Heute Abend hat er beim 13. Literaturfest München die Eröffnungsrede gehalten. Und am 28. November bekommt er dann vor Ort den Geschwister-Scholl-Preis. Herr Kurkov, ich danke sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Theatergruppe Henrique Iglesias bezeichnet sich als queer-feministisches Kollektiv. Seit 10 Jahren tritt es in der freien Szene und in Stadt- und Staatstheatern im deutschsprachigen Raum auf, immer interessiert an gesellschaftspolitischen Themen, Körperkult und Schönheitskonzepte, Pornokultur, weibliche Sexualität, Essstörungen, das Altern, der Leistungsdruck. Oft sind das sehr spielerische, sehr komische Abende. Manchmal sind sie auch laut und wütend. Mal gucken, wie es diesmal ist. In ihrer neuen Arbeit in den Berliner Sophiensälen beschäftigt sich das Frauenkollektiv jetzt nämlich mit einem Thema, das wirklich alle betrifft. Endlichkeit und Trauer. Flames to Dust heißt die Produktion. Und dieser Titel bezieht sich auf einen Song von Nelly Furtado. Auf der Bühne erklingt er als Coverversion.
Flames to dust, lovers to friends.
Why do all good things come to an end?
Flames to dust,
flames to dust,
lovers to friends.
Why do all good things
lovers to friends?
Flames to Dust. Barbara Behrendt kommt direkt aus der heutigen Premiere. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was ist das diesmal für ein Setting, wenn es ums Sterben geht, um den Tod?
Ein sehr meditatives und auch sehr intimes Setting. Wir sind im kleinen Saal, nämlich mit nur 30 ZuschauerInnen, die um so eine ganz überschaubare Spielfläche drumherum sitzen. Und dieser Song Flames to Dust, der spielt tatsächlich eine große Rolle. Der wird immer wieder eingespielt wie so ein Mantra oder wie ein Refrain, wenn dann ein neuer Gedanke zum Sterben kommt. Und dazu wird dann über den Boden immer wieder Nebel geschickt, über Moos, das da liegt, wie in so einem kitschigen Musikvideo. Und es treten nur zwei Performerinnen auf, das sind Marie de Chavan und Sophie Schroth, und auch die spielen nur so 2-3 Miniszenen, weil wir Zuschauerinnen eigentlich mit Innenschau beschäftigt sind und mit unseren Smartphones. Man muss sich vorher auf einer Webseite einloggen und dann spricht quasi unser Telefon zu uns. das ja, was ein bisschen traurig ist, aber vermutlich besser weiß, was wir so mögen und wie wir miteinander kommunizieren als jeder Mitmensch.
Ja, das Publikum wurde gebeten, ein Smartphone mitzubringen oder sich da eins auszuleihen. Wie wird man denn jetzt damit in diese Performance eingebunden?
Ja, sehr. Also die Performance findet schon eigentlich mehr auf unserem Handy statt als auf der Bühne, muss man sagen. Zum einen gibt es da Chats, die wir wie in so einer Freundesgruppe mitlesen. Ein Mensch hat seinen oder ihren Partner verloren, zählt da so die Tage, Monate, Jahre seit dem Tod, seit der ersten Diagnose, seit der Entscheidung, die Behandlung abzubrechen. Mehr erfährt man eigentlich nicht. Und eine Frau hat ihr Baby bei der Geburt verloren und schreibt darüber an ihre Freunde. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das macht schon was mit einem, wenn man diese so ganz unpathetischen Nachrichten aufs eigene Smartphone geschickt bekommt. Irgendwie ist es dann doch nah. Wir werden aber auch aufgefordert, Fragen zu beantworten, nicht um sie dann zu teilen, sondern wirklich nur so für die innere Bestandsaufnahme. Zum Beispiel, glaubst du auch, dass alles Gute enden wird, wie in diesem Song? Wirst du auch enden? Ist Sterben einsam? In welchen Stoff soll sich dein Körper verwandeln? In Asche oder in Erde? Einerseits, finde ich, passt diese Innerlichkeit und auch diese Einsamkeit, auf die man da zurückgeworfen wird, schon zum Thema. Andererseits ist es aber doch auch ein bisschen schade, dass der Abend so diese Theatergemeinschaft sehr außen vor lässt.
Die Performerinnen hatten angekündigt, sich mit der Death-Positive-Bewegung zu beschäftigen, also damit sich aktiv mit dem Tod auseinanderzusetzen. Wie machen sie das?
Sie machen das, indem sie versuchen, in den kleinen Spielszenen zumindest auf eine halbwegs heitere Art und Weise darauf hinzuweisen, dass man sich mit dem eigenen Sterben beschäftigen muss. Also es gibt eine Performerin, oder bei beiden ist das eigentlich so, obwohl sie noch so jung sind, werden sie vom Tod abgeholt. Und bei Marie Le Chavannes ist es so, sie spricht vorher noch mit ihrem Telefon darüber, dass sie nicht mit Opa im Familiengrab liegen will, sondern eben eigentlich lieber mit ihrer Wahlfamilie.
Ich glaube, ich finde einfach andere Bestattungsformen viel interessanter. Ich wollte zum Beispiel schon immer verbrannt werden und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass ich unter einem Baum in einem Friedwald beigesetzt werde und meine Freundinnen dann da spazieren gehen können. Aber dann habe ich neulich über den CO2-Ausstoß von Einäscherung gelernt und jetzt denke ich eigentlich eher über menschliche Kompostierung nach. Das ist jetzt auch legal in Deutschland und dann werde ich zur Erde und andere Leute können mich in ihren Garten kippen und was auf mir pflanzen. Das finde ich auch irgendwie schön.
Ja, und das hat sie aber leider niemandem gesagt. Und so ähnlich läuft es auch bei Sophia Schroh, deren Eltern dann jetzt eben die Beerdigung auszurichten haben und vermutlich diesen schrecklichen Pfarrer bitten, was zu sagen. Und dann gibt es diesen Leichenschmaus in der gruseligen Dorfgaststätte. So kommt es dann, wenn man sich eben nicht kümmert. Also das wird eigentlich ganz heiter erzählt, ohne so ein schweres Pathos. Was ich schön finde, ist, dass die Performance das Thema schon wirklich ernst nimmt. Also da geht es jetzt nicht um die skurrilsten Beerdigungsrituale.
Ja, das klang auch nicht so.
Genau, also das ist überhaupt kein Thema, das wird jetzt nicht verulkt. Es geht wirklich um meinen Tod und um den Tod meiner Liebsten auf so eine ganz unaufdringliche, ruhige Weise. Das Sterben soll einfach als Normalität begriffen werden, allerdings dann doch in sehr homöopathischen Dosen. Also ich finde, es ist schon ein Abend für eher junge Menschen oder solche, die jetzt noch wenig Verluste erlitten haben, weil wer bisher so komplett vor diesem Thema davongelaufen ist, der wird da vielleicht noch was Neues erfahren, andere jetzt eher nicht. Und wie gesagt, das Theater als Gemeinschaftsort und auch als Trostraum ist hier doch ein bisschen verschenkt. Also wir schauen dann doch die meiste Zeit dieser 70 Minuten in unsere Smartphones.
Barbara Behrendt über die neue Produktion der Theatergruppe Henrique Iglesias Flames to Dust in den Berliner Sophiensälen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es jeweils zwei Vorstellungen um 17 und um 19 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
In Erfurt ist am Abend der Bundeskulturpreis Applaus verliehen worden. Deutschlandweit wurden mehr als 100 Musikclubs und Veranstaltungsreihen ausgezeichnet. Wie die Initiative Musik als zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung mitteilte, summieren sich die Preisgelder auf 2,5 Millionen Euro. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis für das beste Live-Musikprogramm ging an den Münchner Club Rote Sonne. Als beste Live-Spielstätte wurde das UT Konnewitz, das älteste noch erhaltene Lichtspieltheater in Leipzig, ausgezeichnet. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gibt 4 Vasen aus ihrer antiken Sammlung an den italienischen Staat zurück. Die Kunstobjekte sollen 2024 einer Abteilung der italienischen Gendarmerie übergeben werden, teilte die Hochschule mit. Im Austausch erhält die Kieler Sammlung für einen befristeten Zeitraum Leihgaben aus dem italienischen Bestand. Anlass für den Rückgabevertrag ist die weltweite Überprüfung von Geschäften des umstrittenen italienischen Kunsthändlers Gianfranco Becchina. Dieser hatte in den 80er Jahren Grabdiebe in der süditalienischen Region Apulien bezahlt. Der neu gefasste Strafrechtsparagraf 130, mit dem der Tatbestand der Volksverhetzung weiter gefasst wird, stößt bei führenden Historikern auf Kritik. Die Geschichtsschreibung sehe sich der Wahrheitssuche verpflichtet, sagte der Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte Andreas Wirsching der neuen Osnabrücker Zeitung. Doch mit der neuen Regelung gerate jede Äußerung, die auf eine Klärung von Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit abzielt, in Gefahr, als Verleugnung angesehen zu werden, sagt auch Lutz Raphael, Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Nach dem neuen Absatz 5 des Gesetzes, das der Bundestag kürzlich beschlossen hat, soll künftig mit Strafe bedroht sein, wer Völkermord oder Kriegsgreue leugnet. Bislang galt diese Bestimmung nur für den Holocaust. Das Metropoltheater in München hat seine jüngste Inszenierung mit dem Titel Vögel vorerst vom Spielplan genommen. Hintergrund ist die massive Kritik jüdischer Studentenorganisationen an dem Stück, geschrieben von dem libanesisch-kanadischen Autoren Waidi Muawad und für das Metropoltheater von Jochen Schölch in Szene gesetzt. In Vögel geht es um die Liebe zwischen einem Juden und einer arabischen Frau, die von seiner Familie abgelehnt wird. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland und der Verband jüdischer Studenten in Bayern haben auf das Stück mit einem offenen Brief reagiert. Sie seien entsetzt über das Ausmaß des darin zur Schau getragenen Antisemitismus. Es werde impliziert und sogar mit jüdischer Tradition und Geschichte argumentiert, dass Juden Araber hassen müssten, heißt es in dem Brief. Wie der Streit nun weitergeht, ist offen. Das Metropoltheater hat für den kommenden Sonntag eine Sondervorstellung und ein offenes Gespräch angekündigt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Hören wir, welche neuen Filme in dieser Woche in die Kinos kommen. Darunter ist mal wieder einer über das Kochen und Essen. Geschichten über die Kunst von Köchinnen und Köchen, die kamen ja in den letzten Jahren vor allem aus Frankreich. Diesmal spielt der Brite Ralph Fiennes den Küchenchef unter der Regie seines Landsmannes Mark Mylod in einer amerikanischen Produktion. Fiennes als Starkoch für die Reichen und Einflussreichen.
Guten Abend. Willkommen im Hawthorn. Es wird uns ein Vergnügen sein, Sie zu verköstigen. In den nächsten Stunden werden Sie Fett, Salz, Eiweiß und manchmal auch ganze Ökosysteme zu sich nehmen.
Ganze Ökosysteme. Jörg Taschmann, was ist das Besondere am Menü dieses Starkochs?
Was übrigens in diesem Ausschnitt noch fehlt, war, da war auch Fleisch drin. Ich weiß nicht, warum sie das in dieser Szene rausgeschnitten haben, dass die natürlich auch Fleisch zu sich nehmen werden. Das ist, wie gesagt, ein ganz besonderer Koch, der seinen Job sehr, sehr ernst nimmt, für den Essen natürlich sehr viel mehr ist. Einfach nur das Kredenzen von Speisen, sondern er hat da natürlich eine ganze Philosophie. Dieses ganze Menü besteht, glaube ich, aus 8 oder 9 Gängen. Und das dürfen auch nur 12 geladene Gäste und sehr wenige Stammkunden genießen, die auf eine einsame Insel gefahren werden zu Beginn des Films und da praktisch auch isoliert sind und sehr schnell herausbekommen, dass der Koch es ihnen doch sehr übel nimmt, wenn sie mal das eine oder andere auslassen oder vielleicht davon nur kosten oder das vielleicht auch nicht ganz essen möchten. Und was als eine Satire beginnt, die sich darüber lustig macht, dass Leute, die eigentlich von Essen gar keine Ahnung haben und von Kultur schon mal gar nicht, wenn sie dann $1,250 für so ein Menü bezahlen, kippt dann doch immer mehr in so eine Art Horror, weil, wie gesagt, es wird dann auch ziemlich blutig. Ich möchte nur nicht so viel über diesen Inhalt verraten, weil man ist doch als Zuschauer auch immer wieder überrascht, manchmal auch schockiert über die Ereignisse, die da während dieses Festessens auf die Ausgewählten so niederprasseln.
Ja, aber ist es denn nun noch Satire oder doch schon Horror?
Also ich finde, es ist wirklich eine Satire, weil zum Beispiel mit Horrorfilmen kann ich persönlich sehr, sehr wenig anfangen. Da wäre ich dann als Zuschauer auch sehr, sehr schnell ausgestiegen, wenn das jetzt nur so bluttriefender Horror wäre. Es ist für mich eben ein Film, eine Satire über Turbokapitalismus, über Menschen, die sich für was Besseres halten, über eine Gesellschaft, die eigentlich immer weniger Werte hat. Und der Film erinnert dann schon streckenweise an so eine südkoreanische Schockerserie, die auf Netflix im vorigen Jahr lief, wie Squid Game, nur dass eben hier die Klientel sehr viel exklusiver ist. Aber er lebt eben vom Hauptdarsteller Ralph Fiennes, der wirklich großartig ist. Er spielt diese Figur elitär, herrisch, zynisch, gestört, aber auch tief verletzlich. Und im Darstellerinnen-Ensemble haben wir zum Beispiel noch Anya Taylor-Joy. Die spielt eine junge Frau, die da eigentlich gar nicht reingehört, die praktisch wie so eine Art Edelhure daran teilnehmen muss. Und auch andere wirklich sehr, sehr gute Darsteller wie Nicholas Holt oder John Leguizamo. Ganz großartig als so ein abgehalfteter Hollywood-Star, der immer denkt, er könnte mit seinen Beziehungen hier noch so einiges retten.
The Menu könnte man sich ja auch schon mal vormerken für Silvester, wenn er da noch läuft. Und den zweiten Film, über den wir reden wollen, vielleicht auch, er kommt aus Japan. Inu-O, ein Animationsfilm ist das, von Masaki Yuasa. Da denkt man vielleicht jetzt an Manga-Ästhetik, aber dieser Film soll eine Rockoper sein.
Inu-O ga saku, Kujira!
Das klingt ja verdächtig nach dem Sound von Queen, nur eben japanisch. Was ist das, Jörg Töschmann, für eine verrückte, animierte Rockoper?
Na, das Verrückte und Besondere in diesem Fall ist eben, es handelt sich hier um einen Sänger Inu-O, der ein sehr missgestalteter Mensch ist, der nur hinter einer Maske auftritt und der zu diesem Rockstar wird, und er singt sehr kraftvoll dieses Heike Monogatari, dieses japanische Geschichtsepos des Mittelalters. Wir sehen also eine Rockoper, die im 14. Jahrhundert angesiedelt ist und eben auch das Setting des 14. Jahrhunderts hat. Und obwohl wir diese Rockmusik hören, spielen die dann so klassische Instrumente, aus denen solche elektronische Klänge niemals herauskommen könnten. Und das ist schon irgendwie, zumindest für uns jetzt als Nicht-Japaner, schon ein bisschen schräg, weil am Anfang des Films wird die Zeit einfach zurückgedreht. Aus Autos und modernen Häusern werden dann plötzlich so Landschaften und Holzhäuser. Und wir werden zurückgeführt in eine Geschichte, die wir nicht kennen, des frühen Mittelalters in Japan, wo sich der Norden und Süden eben bekriegt haben. Aber all das erfahren wir in den ersten 35 Minuten fast noch klassisch animiert, erzählerisch, und dann plötzlich nach 35 Minuten wird das zu einer reinen Rockoper und eben auch zu einer Parabel, weil dieser Rockstar stößt natürlich den Herrschenden dann übel auf, und es geht natürlich auch ein bisschen um Aufstieg und Fall von Ruhm.
Ja, Sie haben es gesagt, diese Figur muss sich hinter einer Maske verstecken. Das erinnert ein bisschen an so tragische Figuren, vielleicht wie den Glöckner von Notre Dame. Was sind das für Themen, die diese Rockoper da jetzt noch verhandelt, und in was für einem Animationsstil, was für eine Ästhetik wird das umgesetzt?
Na, wir denken ja normalerweise bei japanischen Animationsfilmen entweder an den ganz großen Animationsmeister Hayao Miyazaki und dessen Filme des Ghibli-Studios, der ja eben auch Oscars bekommen hat und eben wunderbar sehr schöne Filme gedreht hat. Eben diese gewisse Ästhetik, die einen immer verwundert, weil es japanische Filme sind, aber die Figuren sehen immer so europäisch aus. Heidi zum Beispiel, diese berühmte Fernsehserie, kam ja auch ein bisschen aus dieser Schmiede. Und diese Animation hier, die ist ganz anders. Die ist sehr viel gezeichneter, die erinnert ein bisschen an Manga, aber ich würde sagen, der Stil ist ausführlicher. Und das sind dann auch wirklich japanische Charaktere, die man da sieht, eben, die haben nichts Europäisches mehr. Mhm. Und Es ist auch von den Hintergründen her ist das streckenweise sehr gemalt. Die bewegen sich streckenweise auch nicht. Trotzdem ist es ein Animationsfilm und auch ein gut animierter Film. Und der verhandelt eben Themen, die im Mittelalter spielen, aber natürlich sehr viel damit zu tun haben, wie geht man damit um, wenn das dann eben in so einer Form wie einer Rockoper, wenn dann plötzlich Rockstars auftreten, wie sehr ecken die auch an, wie sehr mischen die dann auch so eine kulturelle Homogenität eben auf. Und ich fand das total spannend. Am Anfang war ich ziemlich verwirrt und wusste gar nicht, was das soll. Aber spätestens, wenn die dann anfangen zu rocken, dann ist man da bereit, sich da irgendwie drauf einzulassen. Also ein ganz ungewöhnlicher Film, der einerseits sehr unterhaltsam ist, andererseits aber auch sehr viel von einem verlangt.
Die animierte Rockoper Inuo aus Japan und The Menu, die bitterböse Satire über ein dekadentes Festessen. Jörg Taschmann mit den Film der Woche. Schönen Dank. Und jetzt nähern wir uns musikalisch einer Welt, in der man für den vermeintlichen Diebstahl eines silbernen Löffels hingerichtet werden kann. Gioachino Rossini erzählt davon in seiner Oper La Gazza Ladra, die diebische Elster, vor gut 200 Jahren uraufgeführt und heute Abend in einer Neuinszenierung von Tobias Kratzer im Theater an der Wien aufgeführt. Das Finale aus Rossinis Oper La Gazza Ladra, die diebische Elster. Eine heitere Oper, die aber eine politisch und sozial destabilisierte Welt zeigen will. Jörn-Florian Fuchs kommt direkt aus der Premiere im Theater an der Wien. Inszeniert hat die 3,5-stündige Aufführung der Anfang 40-jährige Regisseur Tobias Kratzer. 2018 ist er in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Die Deutsche Bühne zum Opernregisseur des Jahres gewählt worden. 2020 in der Kritikerumfrage der Opern Welt zum Regisseur des Jahres. Das jetzt ist sein Debüt in Wien. Jörn-Florian Fuchs, was für eine Welt zeigt uns Tobias Kratzer?
Eine Welt, die sehr nah an dem Stück ist. Das Stück wird genau nacherzählt mit einigen wenigen Eingriffen und wir sind aber eher in Richtung Gegenwart. Ja, nicht so ganz. Es gibt einen Mercedes, der dort auftaucht, der ein etwas älteres Modell ist. Ich würde sagen, so 80er, 90er Jahre auf einem Dorf, wie es im Stück auch ist. Das irgendwie in unseren Breiten ist, das wird nicht ganz genau verortet, was aber klar ist und was verschärft wird gegenüber dem Original, gegenüber der Vorlage, ist schon die, wie wir dann heute ja sagen, toxische Männlichkeit, dass eben die Dorfgemeinschaft da durchaus, die männlichen Mitglieder eben der Dorfgemeinschaft durchaus zur Sache gehen und auch ein bisschen übergriffig sind und eben ziemlich brutal sich geben.
Sind das glaubwürdige Figuren?
Ja, ich finde schon, und das ist im Stück auch so. Auch das Stück hat durchaus eine immer wieder psychologische Seite und erzählt schon etwas über diese Figuren. Und das, finde ich, übersetzt Kratzer schon auf eine sehr, sehr gute Weise. Es ist ein Bühnenbild, die Kostüme sind wieder von Rainer Sellmeier, mit dem arbeitet Kratzer immer zusammen. Das ist tatsächlich hypernaturalistisch, realistisch, sehr, sehr, sehr genau mit verschiedenen Räumen und es gibt auch ein paar Videoeinspielungen und das Stück inszeniert sich so runter, obwohl es so lange dauert eigentlich, weil es sehr schnell geschnitten ist mit vielen, vielen Einzelszenen und man muss halt ein Feeling haben für die Struktur des Stücks und die hat Kratzer auf jeden Fall.
Das ist eine sogenannte Opera semiseria, halb ernst also und halb komisch. Wie balanciert Kratzer das aus?
Das ist vor allen Dingen durch die Videoeinspielung von Manuel Braun und Jonas Dahl. Und da ist ein besonderer Trick, die diebische Elster ist es ja, die am Ende eben diesen Silberlöffel gestohlen hat, die auch anderes, zum Beispiel ein Kreuz stiehlt. Und am Ende fällt es auf und man merkt in dem Nest, was sie alles gestohlen hat. Und hier in dieser Inszenierung ist sie so eine Art Mitglied dieser Kleinfamilie dort und wird dort auch gehalten. Und es gibt die Pointe, dass der Hammerklaviersolist Robert Lillinger in dem Stück offenbar in dieser Sicht von Kratzer mit dieser Elster gemeinsame Sache macht, sie vielleicht auch zum Diebstahl animiert. Und die Elster selber sehen wir immer wieder. Wir sehen aber vor allen Dingen die Perspektive auf diese Geschichte in großen Videoeinspielungen mit dem Schnabel. Und dann fliegt sie eben durch die Gegend, stiehlt Dinge. Und ganz am Ende, das ist die wirklich witzige Schlusspointe, wird sie vermeintlich erschossen. Allerdings sie überlebt und ist offenbar ganz munter und fliegt ins Kunsthistorische Museum zur ehemals geraubten Saliera, zu dem berühmten kleinen Salz- und Pfefferfässchen.
Dirigiert hat den Abend Antonino Fogliani. Hat er es geschafft, die Sängerinnen und Sänger, den Arnold-Schönberg-Chor und das ORF-Radiosymphonieorchester Wien gut zusammenzubringen?
Es ist eine sehr gute Koordination. Es wird ja etwas verstärkt, weil das im Museumsquartier gespielt wird vom Theater an der Wien. Das wird ja gerade renoviert. Ich fand es sehr klar und prägnant und präsent. Auch die Stimmen allen voran fand ich den Gianetto von Maxim Mironov sehr, sehr gut geführt. Eine elegante Stimme. Gianetto ist der, der eben dieser Ninetta, der Hauptfigur, hinterher schmachtet. Und das Einzige ist Ninetta. Nino Machaidze war für mich ein Problem. Ich fand das eine etwas zu alte und auch nicht sehr schöne Stimme. Ansonsten durch die Bank, toll besetzter Abend, ein riesiger Jubel ohne jeden Widerspruch und dieses selten gespielte Stück so mehr oder minder dann nachzubuchstabieren und zu erzählen, finde ich, geht in diesem Fall wirklich auf.
Jörn Florian Fuchs über die Wiener Opernpremiere von Rossinis La Gazzaladra, inszeniert von Tobias Kratzer. Besten Dank.
Gerne.
Und jetzt schlägt uns Ulrike Timm ein paar Schneisen durch die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag, dem 17. November.
Andrea Petkovic, ehemalige Tennisspielerin und heute Autorin und Kolumnistin, hat Richard Wagner überlebt. 16 Stunden Ring in Berlin. Und sie hat über diesen Selbstversuch geschrieben für die Zeit. Eigentlich wollte sie nur herausfinden, ob das Anhören und das Absitzen des Riesenzyklus nicht doch bloß eine bizarre deutsche Kulturpraxis sei. Andrea Petkovic, nicht komplett opernunerfahren, aber eher zertifizierte Rock'n'Roll-Vertreterin, allein unter Wagner benebelten Hardcore-Fans. So hätte es werden können. Aber es wurde viel mehr. Die Frau hat Ohren und sie hört und schaut mit Neugier frei und offen. Instrument findet Instrument, sie nehmen sich an die Hand, werden eine Einheit. Als die Celli einsetzen, habe ich eine Gänsehaut, die hinter meinen Ohren beginnt und meinen ganzen Rücken hinuntergeht, schreibt Petkovic in der Zeit und übers anstrengende Dauersitzen. Ich muss die Positionswechsel meiner Beine zu den Paukenschlägen timen und sehe dabei, wie der Paukist sich ausgiebig an der Nase kratzt. Er steigt sofort zu meinem Lieblingsmusiker des Orchesters auf. Das Beine übereinanderschlagen zum Paukenschlag wird mein eigenes kleines Leitmotiv. Fazit der Wagnerring-Novizin: Es ist grandios. 10 von 10 Sternen würde ich jedem weiterempfehlen, auch und vor allem der Generation Z. Ihr Text in der Zeit sei Feuilleton-Phrasen dreschenden Alleswissern ebenso ans Herz gelegt wie Neueinsteigern. Liebe Andrea Petkovic, bitte schreiben Sie öfter über Musik. Für die Generation Z hat Kulturstaatsministerin Roth jetzt ein Angebot. Wer im kommenden Jahr 18 wird, kriegt einen Kulturpass. 200 € dürfen für Musik, Theater, Kino, Bücher ausgegeben werden. Interrail für die Künste, freut sich der Tagesspiegel und zuckt die Schultern darüber, dass in Frankreich, das schon Erfahrung mit so einem Kulturpass hat, das meiste Geld für Comics draufging. Was einen konservativen Abgeordneten dazu brachte, den Antrag zu stellen, Bildergeschichten vom Angebot auszunehmen. Er kam damit nicht durch. Vertrauen haben, meint Frederik Hansen. Vielleicht hilft der Kulturpass ja auch so mancher und so manchem, vorurteilsbehaftete Hemmschwellen zu überwinden. Warum nicht einen Besuch in der Oper oder im Klassikkonzert wagen, wenn der Staat ihn bezahlt? Oder das Kino feiern, vor Ort und nicht im Stream, wäre auch eine Möglichkeit. Womit wir bei den Gratulationen zum 80. Geburtstag des Filmregisseurs Martin Scorsese sind. Wie genau kommt man in den Olymp der Filmgeschichte, fragt in der Süddeutschen Zeitung Tobias Kniebe und liefert ein paar Notizen zum Jubilar. Anders als die großen Autorenfilmer schmore Scorsese nicht im eigenen Saft. Das ist ein Kompliment. Wer Schauspieler entfesseln kann wie er, wer die Sprache von Kamerabewegung, Schnitt und Musikeinsatz so dermaßen zu seiner Muttersprache gemacht hat, muss nicht auch noch brillante Dialoge schreiben. So konnten große Autoren wie Paul Schrader neben ihm existieren. Wer sonst erlaubt sowas noch? Zum Lebenslauf Scorseses heißt es knapp, die Mafia kam nicht in Frage, das Priesterseminar schon eher, dann wurde es das Kino. Die Frankfurter Allgemeine sieht die, manchmal recht brutale Action von Scorsese-Filmen so. Die Gewalt wird bei Scorsese nicht nur dargestellt, sie steckt tief drinnen, in den Figuren und womöglich auch in dem, der sie inszeniert. Aber ein Film wie Taxi Driver werfe heute so viele Fragen auf wie am Tag seiner Premiere 1976 im apokalyptisch verwahrlosten New York. Schnell noch dies. Haben Sie 210.000 Euro übrig? So viel hätten Sie schon hinlegen müssen, um ein paar Birkenstocks zu ersteigern. Grund? Die Sandalen sind original fußschweißgetränkt von Apple-Gründer Steve Jobs. Die Frankfurter Allgemeine zeigt die ausgelatschte Reliquie in Großaufnahme und hält sie für Galoschen des Glücks.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.